Herzlich willkommen zur neuen Folge von unserem Podcast The Fast Break Club. Mit mir wie immer hier der Chrissy.
Hallihallo.
Und auch wenn es der Fast Break Club heißt, da steckt ja nicht nur Fast Break für NBA drin, sondern ja mit bewusst auch Breakfast Club, mit Breakfast Club ein Film. Und da wir ja auch immer mal über Filme geredet haben, dachten wir uns, wir machen jetzt in der Offseason, auch wenn wir wissen, dass sehr viel in der NBA gerade abgeht, dachten wir uns, machen wir doch mal die lang angekündigte Off-Topic-Folge, in der wir nur über Filme sprechen. Und haben uns jetzt einfach mal dafür entschieden, was ganz Kreatives zu machen und über die besten Filme des Jahres zu reden, unabhängig davon, ob sie mit Basketball zu tun haben oder nicht.
Ich heiße, dass wir jetzt zum reinen Film-Podcast werden, das sollte klar sein, aber ich meine, wir haben gerade Off-Season und die meisten wichtigen Trades sind halt auch schon durchgegangen und klar, es sind immer noch ein paar interessante Sachen passiert, der John Wall-Trade für Russell Westbrook nach Houston oder eben das die Extension von Paul George bei den Clippers, das ist seit gestern passiert oder vorgestern. Aber wir haben uns gedacht, dass das jetzt nicht unbedingt genug Stoff für eine ganze Folge bietet. Und nächste Woche geht die Saison ja auch offiziell wieder los. Und dann werden wir natürlich wieder mit frischem Basketball-Content durchstarten. Aber an der Stelle dachten wir uns, wir nutzen die Chance und nehmen dann wirklich mal diese Off-Topic-Folge auf, wenn man so will. Und da habe ich auch richtig Bock drauf, muss ich sagen.
Ja, genau, weil wir ja immer schon mal über Filme hier viel geredet haben und das auch immer ganz gut geklappt hat. Und es gibt ja auch genug Filme, die nichts mit Basketball zu tun haben und die man sich trotzdem angucken kann. Also genau, hier die erste Off-Topic-Folge. Genau, wir haben uns beide eine Top 5 zusammengestellt aus den Filmen, die, also bei mir ist es zumindest so, es sind alle Filme quasi zugelassen gewesen, die 2020 in irgendeiner Weise in Deutschland erschienen sind. Sei es im Kino oder bei Streamingdiensten oder auch bei Festivals nicht. Aber es waren ja dieses Jahr auch, also ich war auch beim, ja, doch Cologne Film Festival hat ja sogar stattgefunden, da war ich auch. Aber sonst gab es ja da auch wenig. Also es gab viele Online-Festivals, aber die, ich habe eine Liste nur mit Filmen, die auch dieses Jahr erschienen sind, offiziell in Deutschland.
Ja, da habe ich mir sogar Mühe gegeben, dass ich mich auch dran gehalten habe, weil bei manchen war es nicht ganz klar. Da musste ich erst mal gucken, was, weil in den USA starten die ja öfters mal früher oder werden zumindest auf Filmfestspielen da gezeigt. Und da wollte ich eben sicher gehen, dass die auch wirklich aus dem Jahr 2020 sind, wenn man hier von Deutschland redet.
Ja. Genau, und dann werden wir einfach mal ein bisschen über das Filmjahr reden und dann unsere Top 5 zusammen also vortragen. Ich weiß auch noch, also wir wissen sie auch gegenseitig noch überhaupt nicht. Also ich weiß, dass du zwei Filme gesehen hast, bei den anderen drei weiß ich gar nicht, ob du die gesehen hast, wahrscheinlich nicht.
Von deinen jetzt?
Ja, okay. Ja, von deinen hoffentlich alle.
Ja, gut, dass ich meine gesehen habe, ist klar. Ich wollte gerade noch eine Vermutung aufstellen, dass wir von den fünf, die wir jeder haben, dass zwei davon gleich sind.
Okay, das kann ich mir vorstellen, weil das ja wären dann die zwei, die du auch kennst.
Ja. Vielleicht, ja.
Genau. Ja, genau. Also ich habe auf jeden Fall dieses Jahr ein bisschen weniger Filme geguckt, die in diesem Jahr erschienen sind, zumindest. Sonst habe ich durch Corona deutlich mehr geguckt als sonst, aber weniger, die erschienen sind, weil auch einfach weniger im Kino rausgekommen ist.
Ja.
Ja, ich mache ja immer bei Letterboxd eine Liste, wo quasi alle Filme drin gerankt sind, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Da sind jetzt 73 Filme drin. Also nicht, die ich dieses Jahr gesehen habe, sondern die auch dieses Jahr erschienen sind.
Okay.
Also ein bisschen weniger als letztes Jahr, aber ich glaube, es ist trotzdem eine gute Menge, sodass dass ich eine Aussage treffen kann über die besten Filme.
Also es könnte sein, dass mir ein paar durchgerutscht sind, aber ich muss sagen, eine Top 10 wäre mir doch schwer gefallen, allein durch die Anzahl der Filme, die ich gesehen habe aus diesem Jahr. Mhm. Auch sehr viel natürlich ältere Sachen gesehen oder halt auch viele Serien gesehen, aber da reine Filme, die aus diesem Jahr stammen, ja, waren es nicht so viele, deswegen gut, dass wir bei einer Top 5 geblieben sind. Ja. Aber man könnte quasi sagen, ich habe schon eine Vorauswahl aus sehr, sehr guten Filmen getroffen.
Okay. Ja, also es gab auf jeden Fall. Wie fandst du denn das Jahr? Wenn du willst du mal, weiß nicht, wie viel, also ja.
Also es fing ja vor allem sehr stark an, fand ich. Also die ersten 3 Monate lief es ja noch vollkommen normal und da waren ja auch direkt ein paar Knaller dabei. Also soweit ich das sehe, sind 3 meiner 5 Filme aus den, ja, aus der Zeit vor Corona, vor das Ausbrach und der Rest ist von danach. Und ja, bei meiner Recherche ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass eben, ja, da waren ja die paar, ja, es waren nicht wirklich nur die Sommermonate, aber es waren mehrere Monate, wo eben wirklich fast komplette Dürre herrschte, was an neuem Material kam. Deswegen war die Auswahl für mich hier wirklich auch sehr eingegrenzt.
Ja,
Wie siehst du das Ganze?
ich fand es auch relativ schwach. Also es kam ja dann doch sehr viel, ich glaube auch so viel wie noch nie bei Netflix eben an Eigenproduktionen raus. Da fand ich ziemlich viel, ziemlich schlecht. Da habe ich ziemlich viele sehr schlechte Filme auch gesehen. Also wenn ich mal in die unteren Teil meiner Liste dieses Jahres gehe, sind glaube ich die letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, die letzten 12 Filme sind also sind direkt bei Streamingdiensten erschienen.
Wow.
Nicht alle bei Netflix, aber ja, so zum Beispiel sowas wie Artemis Fowl bei Disney oder Spencer Confidential bei Netflix oder On the Rocks bei Apple TV Plus, der zwar von einer guten Regisseurin ist, von Frau Coppola, aber der doch ziemlich enttäuschend war. Ja, das ist so, da hat. Finde ich, die Streamingdienste zwar sehr viel rausgehauen, aber auch so ein bisschen die Chance verschenkt, Corona zu nutzen. Zumindest für mich. Ich glaube, so was Aufmerksamkeit angeht, hat man vor allem mit Serien wie Tiger King Anfang des Jahres oder
Oh
so
ja, Gott.
oder jetzt auch Queen's Gambit ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen und auch ja mit Filmen wie Trial of the Chicago 7 oder Mank zuletzt ja auch von bekannten Regisseuren was rausgebracht, was ich allerdings alles doch relativ enttäuschend fand, muss ich sagen.
Ja, echt? Warte, hattest du. Stimmt, ich habe das Rating für Mank gesehen und dachte so, ach krass, dann müsste er. Also ich habe, was hat's ihm gegeben? 3,5 Sterne oder so?
Nee,
Oder nur drei?
zweieinhalb.
Zweieinhalb
Drei
sogar
oder
nur.
zweieinhalb. Also zumindest, ja, ich fand den doch ziemlich enttäuschend.
Krass, ich hätte irgendwie gedacht, dass das so ein Film wäre, der voll deinen Geschmack trifft, aber gut, kann man ja
Ja,
vorher nicht wissen.
das Thema finde ich auch sehr interessant und David Fincher hat auch auf jeden Fall schon gute Filme gemacht, aber der war doch ziemlich langweilig und wenn man sich dann ein bisschen genauer nochmal mit beschäftigt, auch ziemlich fehlerhaft in der Darstellung, obwohl er doch so einen Anspruch, finde ich, hat, ja, die wahre Geschichte hinter Citizen Kane zu erzählen und so ein bisschen diesen Mythos von dem Genie Orson Welles halt zu zerstören. Ja, und dann stattdessen baut er aber halt so einen Geniekult um halt diesen Drehbuchautor auf, der irgendwie, wenn man sich mal genauer damit beschäftigt, auch ein bisschen ungerechtfertigt ist. Also nicht, dass es kein großartiges Drehbuch ist, aber da er spiegelt quasi das Ganze und macht dann vielleicht den gleichen Fehler wie ja, die Filmkritik in die andere Richtung, in Richtung Orson Welles gemacht hat. Wobei ich das
Okay.
Thema, ob halt Regisseure immer so quasi diese Einzelleistung vollbracht haben und die alleinigen Genies sind, die finde ich schon interessant, die Debatte, aber die führt der Film leider nicht so wirklich.
Also meiner Meinung nach machen die besten Filme aller Zeiten meistens nicht nur kommen nicht nur von dem Regisseur aus, ne? Also es ist immer die Schauspielleistung, es ist immer die Musik. Und das ist halt das Gesamtkunstwerk, ne? Also klar, es gibt herausragende Regisseure und von denen ist aber auch nicht jeder Film direkt herausragend und andersrum, ne?
Ja, das Ding ist halt, dass man ja, dass man das schon dem Regisseur ein bisschen ja zuschreiben kann, weil auch wenn er vielleicht die Musik nicht selber macht und nicht selber die Hauptrolle spielt, ja, ist er quasi in dem Prozess ja der, der am Ende auswählt, zumindest bei bekannten Regisseuren, der am Ende auswählt, wie welche Musik genutzt wird und der natürlich die Schauspielführung übernimmt. Aber es ist halt ein bisschen krass, dass vor allem so Drehbuchautoren oder Kameraleute so ziemlich in Vergessenheit geraten. Man kennt eigentlich so filmgeschichtlich immer nur so, also hauptsächlich die Regisseure und denen wird quasi der ganze Hype oder die ganze Kunst zugeschrieben. Das ist, glaube ich, das, was David Fincher auch schon öfter kritisiert hat und Ja, aber er hat da so ein bisschen, finde ich, einen falschen Ansatz gewählt und auch einfach nicht so einen tollen Film gemacht, wenn nicht sogar seinen schlechtesten, außer vielleicht Alien 3.
Ja, gut, okay. Der ist von, der stimmt. Das ist der, für den der sich so schämt, ne? Dass er im Nachhinein
Ja.
sagt, er wäre am liebsten damit gar nichts zu tun gehabt.
Ja, aber es ist auch sein erster Film gewesen, deswegen kann man das auch noch ein bisschen entschuldigen, glaube ich.
Ja,
Ja.
okay, glaube ich auch.
Ja, genau, ihm ist das, glaube ich, inzwischen. Findet, mag er den Film auch nicht mehr. Aber sonst hat er auf jeden Fall einige sehr interessante Filme gemacht. Aber genau. Und sonst fand ich, jetzt kam noch mal ein, zwei interessante Sachen. Sound of Metal kam noch bei Amazon Prime, den ich ziemlich gut fand. Oder ich nenne jetzt dann nur Filme, die nicht in meiner Top 5 sind, aber Da Five Bloods fand ich auch großartig von Spike Lee. Der kam auch direkt zu Netflix. Ja, aber sonst sollen wir dann einfach mal mit den Listen anfangen, bevor wir jetzt
Ja,
dann
auf
die
jeden
ganze
Fall.
Zeit brauchen. Und dann können wir dann gucken, ob wir nochmal vor dem Platz 1 vielleicht nochmal kurz über andere Filme reden, die auch gut waren.
Ja, auf jeden Fall. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Mir ist das egal.
Mir ist das auch egal, fang gerne an.
Ja, okay, dann fange ich an. Denn auf Platz 5 habe ich die einzige Netflix-Produktion, beziehungsweise es ist keine Netflix-Produktion. Netflix hat den Film eingekauft, der aber eigentlich fürs Kino konzipiert war, wenn ich richtig informiert bin. Und zwar rede ich von Der Schacht. Der kam, soweit ich weiß, im März 2020 in das Netflix-Programm und ist halt ja an sich schon mal ein extrem spezieller Film, der vielleicht viele auch ein bisschen, naja, also man muss nicht unbedingt ein Fan von dem Film sein, um sagen zu können, dass es ein guter Film ist, wenn du verstehst, was ich meine. Also ich glaube, man könnte sich auch durchaus vor diesem Film ekeln oder auch erschüttert sein. Und genau das waren eben so die Emotionen, die ich auch dabei empfand. Und deswegen fand ich ihn so großartig. Also über den Inhalt kann man jetzt lange philosophieren. Man kann natürlich auch kurz eine Beschreibung geben. Machen wir das eigentlich immer so? Sollen wir ein bisschen beschreiben? Wir spoilern ja sowieso alles, ne?
Ja, ich finde, wir können schon jetzt bei so mehreren Filmen versuchen, nicht zu spoilern, oder? Also zumindest
Ja,
nicht das
okay.
Ende, aber klar, bisschen Inhalt, natürlich schon.
Ja, okay. Also die Inhaltsangabe müssen wir einfach gucken, dass die nicht zu viel verrät. Also in der Schacht. Das ist sozusagen ein vertikales Gefängnis. Da gibt es Gefängniszellen, wo immer zwei Gefangene drauf sitzen und diese Ebenen sind eben durchnummeriert von 1. Das ist die ganz weit oben ist, bis es geht weit runter. Genau, und es gibt einmal am Tag kommt eben wird eine Ebene herabgelassen, auf der sich Lebensmittel befinden und dann haben die Gefangenen Zeit, etwas davon zu essen. Und wenn der Timer abläuft, sinkt die Ebene weiter runter und dann können die nächsten Gefangenen was essen. Und das führt natürlich zu einigen Problemen, was man sich schon denken kann. Und es ist natürlich, erstmal ist es sehr symbolträchtig, diese ganze Sache. Das ist natürlich auch mit, ja, Kapitalismuskritik kann man da rauslesen. Generell Klassenkämpfe, Klassenverhalten und ja, wie gesagt, die Interpretation überlasse ich anderen. Aber ich fand es einfach, das erstmal kommt man, finde ich das Konzept genial. Ich finde immer Filme genial, wo man eben eine gegebene Tatsache in den Raum stellt, die sehr unnatürlich ist, die nichts mit der realen Welt zu tun hat eigentlich, aber die dann so viel ja Interpretationsspielraum bietet für die reale Welt und man sehr viel daraus übernehmen kann. Du hast
Ja.
den Film ja auch gesehen. Ich meine, du kannst bestimmt viel mehr dazu sagen.
Nö, ich habe den auch gesehen. Ich mag solche Filme auch ganz gerne. So Versuchsanordnungen sind das ja oft irgendwie, also wirken ein bisschen so, als könnte man das auch, ja, es könnte quasi auch ein Sozialexperiment sein. Klar, ohne dass dann irgendwer da den anderen umbringt, aber halt einfach, wie man sich verhält als Spitze des Berges, wenn du quasi die Wahl hast, ja, dich für dich. Ja, für dich so viel also mehr zu nehmen, als du brauchst, auch wenn es anderen schadet. Und wenn man quasi dem ja, wenn man einfach zufällig Leuten die Macht gibt, über andere zu bestimmen, sage ich mal. Und das ist ja quasi so auch soziale Experiment. Sowas mag ich auch ganz gerne. Zum Beispiel gab es da auch diesen Film The Circle, den ich ganz interessant fand. Der war vor einiger Zeit mal bei Netflix. Da fand ich die Idee auch, ja genau, da war auch so ein bisschen so eine Versuchsanordnung, wo, ich weiß gar nicht mehr, genau, doch, die standen auch in so einem Kreis und die mussten immer abstimmen, wer als nächstes umgebracht wird. Ich habe allerdings oft so ein bisschen das Problem, dass diese Filme dann, dass mich das Thema total interessiert, aber die es nicht so richtig schaffen, dass so einen ganzen Film damit, dass der ganze Film davon getragen wird. Also ich fand auch bei der Schacht, der übrigens im Englischen The Platform heißt, was ich irgendwie ganz interessant finde, dass man, das ist ja quasi das, dass der Fokus da quasi auf zwei ganz verschiedene Punkte eigentlich gelegt wird.
Das stimmt, ja.
Deswegen, das fand ich schon interessant, die Anordnung und auch eben, wie es sich entwickelt hat. Aber, und das ist jetzt auch schon lange her, aber ich weiß noch, dass er mich in der Mitte über eine längere Strecke so ein bisschen verloren hat, wo er auch, finde ich, wo wenig Kommentar auf die Gesellschaft nur noch zu finden ist, sondern er so ein bisschen versucht, die Zeit halt rüber durchzukriegen, indem er sich dann irgendwie so Passblätter-Elemente reinnimmt und halt so ein Genre-Horrorfilm wird, was ich jetzt nicht per se schlecht finde, was ich da aber jetzt nicht so gut umgesetzt fand, dass es für mich den Film so über die mittlere, weiß nicht, 30, 40 Minuten so getragen hätte. Deswegen finde ich die Idee und auch die, ja, der Kommentar auf die Gesellschaft, der dahinter steckt, den finde ich sehr interessant. Aber der Film hat nicht so 100% funktioniert für mich.
Ja, okay, kann man so sehen. Also ich fand, der hat ja eine Laufzeit von 94 Minuten. Und da habe ich eben, ich hatte nicht den Eindruck, dass es sich zu schnell verbraucht, diese Thematik. Mhm. Aber gut, das empfindet ja jeder anders, ne?
Also ich finde, dass der am Ende dann schon so wieder die Kurve auch gekriegt hat und dass es am Ende noch so ein paar Momente gab, die so sehr treffend, ja, also das war, finde ich, das Hauptthema des Films, war also dieser Kommentar auf die Gesellschaft und ja, ob es genug für alle gibt und wie aber die, wie eben die Verteilung ist. Und da gab es nochmal dann am Ende so ein paar Aussagen auch, die ich sehr interessant fand. Aber ich, ja, ich kann mit so Genre-Splatter-Horror selten auch so viel anfangen. Vielleicht ist es, also ich glaube, der Film wollte auch gar nicht so reine Sozialkritik halt im sehr brutalen Gewand sein. Sondern der wollte schon auch einfach ein Genre-Film sein, der eben diese Versuchsanordnung aber gleichzeitig nutzt. Und ja, das ist dann nicht so ganz mein Genre. Und das fand ich so ein bisschen schade. Ich hätte mir das tatsächlich entweder kürzer tatsächlich gewünscht oder eben noch ein bisschen, weiß nicht, noch ein bisschen tiefer gehend, als nur sich auf dieses Konzept so ein bisschen zu verlassen. Ich meine, wurde auf jeden Fall ja auch schon gut gefeiert von vielen.
Ja, also ich glaube, das ist ja sowas, wenn da so ein ungewöhnlicher Film mit einer sehr ungewöhnlichen Thematik kommt, dann hat er ja, gewinnt der erstmal sowieso eine gewisse Aufmerksamkeit. Wie gut der dann letztendlich ist, ja, das ist ja dann immer eine andere Frage. Ich meine, Hype und Lob sind ja nicht dasselbe. Was ich aber ganz cool fand, war so der Aspekt, also ich meine, ich denke mal, du hast ja auch mal das Experiment gesehen. Der deutsche Film von, der ist doch schon alt mittlerweile, ne? Anfang der 2000er müsste das gewesen sein, oder?
Ja, irgendwie so.
Es hat ja eine ähnliche Thematik, ne? Ein soziales Experiment, mehr oder weniger, das im Gefängnis spielt. Der entscheidende Unterschied ist halt hier, dass in das Experiment die Leute, die da als Gefangene oder Wärter eben eingesetzt werden, dass sie natürlich genau wissen, auf was sie sich da einlassen und auch wissen, dass es ein Experiment ist. Und was hier in der Schacht passiert, ist natürlich, hat eine andere Dramatik und eine andere Tragweite aus meiner Sicht. Und das macht das Ganze einfach noch mal ein bisschen intensiver.
Es ist halt in der filmischen Realität passiert es halt wirklich. Wobei das Experiment passiert es zwar auch wirklich, aber ich muss da fast, aber eigentlich sogar sagen, dass ich das fast andersrum sehe. Dass ich eigentlich das, was in das Experiment gemacht wird von den Menschen, was die Menschen tun, obwohl sie ja genau wissen, dass sie sich gerade in einem Experiment befinden, fast schlimmer finde als dieser Aspekt in der Schacht, wo man gar nicht so richtig, wo alle gar nicht so richtig wissen, was genau abgeht und wo es so ein, ja quasi, das ist ja quasi ferner von unserer Realität als das im Experiment, weil das spielt ja tatsächlich in der
ja, das stimmt,
echten Realität. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Klar, es ist ein bisschen krasser, weil es halt ja in dem Film, in der filmischen Realität halt tatsächlich passiert. Und
Ja.
ich fand den auch nicht schlecht, also das will ich auch gar nicht sagen, aber genau, ich hatte so ein paar kleinere Probleme.
Ist ja auch vollkommen okay.
Ja, ich weiß.
Ja, willst du dann deinen Platz 5 vorstellen?
Dann stelle ich meinen Platz 5 vor, von dem ich mal vermute, dass du den nicht gesehen hast. Der Film heißt Deer Skin auf in Englisch. Das ist ein französischer Film, heißt in Französisch Le Dime und auf Deutsch Monsieur Killer Style.
Nee, habe ich tatsächlich nicht gesehen.
Und ist auch nur, glaube ich, also ich habe noch mal nachgeguckt, dass der wirklich rausgekommen ist, aber es, glaube ich, war so direct to DVD, beziehungsweise ich habe den bei halt online geliehen, also der kam gar nicht ins Kino in Deutschland und auch jetzt nicht bei Netflix oder so. Also hat den wahrscheinlich kaum jemand gesehen. Ist auch ein, ja, von Quentin Dupieux, der auch relativ unbekannt ist, ein sehr skurriler französischer Regisseur. Der bekannteste Film ist vielleicht Rubber. Da geht es um Autoreifen, der Menschen umbringt. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
Du hast mir davon schon mal erzählt, ja.
Ich habe dir da, okay.
Ja, ja, aber also gesehen habe ich ihn nicht.
Dieser Regisseur ist das. Und ich bin auch gar nicht der größte Rubber-Fan und habe auch sonst gar nicht so viel von ihm gesehen. Aber Deer Skin hat mich sehr interessiert, weil da Jean Dujardin und
ja,
Adèle Haenel mitspielen. Ja, genau. Jean Dujardin hat einen Oscar für Dingens, The Artist gewonnen und Adèle Haenel, wenn man sie so ausspricht, kennt man vielleicht aus Das Porträt einer jungen Frau in Flammen, der ziemlich groß war letztes Jahr. Auf jeden Fall ist Deer Skin auch wieder ein sehr, sehr obskurer Film. Und zwar geht es eben um Jean Dujardin, der ein bisschen als gescheiterter Mann in eine Kleinstadt kommt und eine sehr enge Beziehung zu seiner Wildlederjacke aufbaut. So innig, dass er sogar mit dieser Jacke spricht und sich in den Kopf setzt, dass er doch eigentlich der einzige Mensch auf der Welt sein müsste, der eine Jacke tragen darf. Und lernt er eben besagte Adèle Haenel in dieser Stadt kennen. Die ist Cutterin, schneidet Filme und sucht auch einen Job, arbeitet da in einer Bar. Gibt es eine wunderschöne Szene, wo sie darüber redet, wie sie Pulp Fiction in die richtige Reihenfolge geschnitten hat und es dann ein richtig schlechter Film war. fängt er an, eben so sich Geld auch von ihr zu leihen. Ist einfach so ein bisschen so ein Vollidiot, muss man schon sagen, der dann anfängt, bei Filmarbeiten Leute zu rekrutieren und dann eben denen die Jacken abzuziehen. Und das geht dann so weit, dass er das halt irgendwann auch unter Gewalt an oder unter Gewalt, mit Gewalttaten versucht, weil er eben der einzige Mensch sein will, der noch eine Jacke tragen darf. Und daraus entwickelt sich ein sehr, sehr skurriler Film, der aber doch irgendwie sich sehr interessant so mit dem Filmemachen auseinandersetzt in seiner ganzen Absurdität und auch damit eben, was Film noch machen darf oder was Kunst noch tun darf und wie, welche Wirkung auch Filmaufnahmen bis zu einem gewissen Grad irgendwie haben können. Ja, der Film dauert auch nur 77 Minuten, also ist relativ recht kurz, aber hat mir sehr gut gefallen.
Nice. Ja, klingt sehr verrückt auf jeden Fall. Ist es aber schon eine Komödie, oder?
Es ist schon auch eine Komödie, aber es ist schon auch ein sehr brutaler Film, der auch so seine creepy Momente, sage ich mal, hat. Aber auch der sehr lustig ist. Aber auch so eine Geschichte eben von, ja, Jean Dujardin, der spielt halt wirklich so ein Verlierertypen, der dann irgendwie sich so seine eigene Realität schafft, um halt nicht mehr so wie der größte Loser zu sein, aber gleichzeitig, ja, ist er es irgendwie doch und das macht es irgendwie auch ganz interessant.
Interessant.
Aber ja, es ist auf jeden Fall auch ein lustiger Film.
Okay, aber der ist so schrottig, du hast schon gesagt, ne, den musstest du dir irgendwo online leihen, weil der nicht besonders groß hier war in Deutschland.
Genau, gibt's, glaube ich, dann bei Amazon zu leihen oder so.
Ja, muss ich mir auch mal angucken, auf jeden Fall.
Genau, dauert auch nur 77 Minuten, kann man sich ganz schnell weggucken und macht sehr viel Spaß und ist halt, was halt das Interessante ist, das sind alles so sehr obskure und skurrile Sachen, die aber sehr meisterhaft oder sehr schön gedreht sind. Und ja, das macht das irgendwie nochmal besonders, finde ich. Also es ist irgendwie so ein bisschen, es ist halt kein B-Movie oder so. Es klingt vielleicht so, als wäre das irgendwie so ein, ja, so ein B-Movie, der von irgendeinem Typen im Hinterhof gedreht wurde, aber das ist schon alles ziemlich, ziemlich nice. Und er wird, also läuft auch bei Festivals und so seine Filme. Also das klingt vielleicht so, als wäre es so ein bisschen Quatsch, aber es ist schon so eine eigene Art von Skurrilität, die, auf die man sich auch einlassen muss, die dann aber sehr ergiebig ist, finde ich.
Ja, und ich meine, man hat, wenn man einen Oscar-Preisträger wie Jean Dujardin für sich gewinnen kann, dann dürfte das ja auch kein allzu kleiner Regisseur mehr sein.
Ja, genau. Und das ist halt auch ein gleichzeitig ein Crime-Film, der über einen, ja, auch Serienkiller, sage ich mal, so viel kann man, finde ich, verraten. Aber ja, genau, der halt einfach ein, ja, weiß nicht, ein, ja, keine Ahnung, der so ein bisschen Bahnverständnis ist auf jeden Fall ein interessanter Film. Ich habe, glaube ich, genug gesagt. Du kannst ja jetzt wenig dazu sagen.
Ja, das ist das Problem. Ich kann gerade leider nicht zurückreden über den Film, ja.
Ja, aber ich glaube, das reicht auch. Wie gesagt, den hat wahrscheinlich kaum jemand gesehen, aber vielleicht schaut ihn sich ja jetzt mal jemand an. Deerskin, beziehungsweise auf Deutsch Monsieur Killer Style.
Finde ich ein super Titel, ja, dann kann man es
Ja.
einprägsam. Okay, dann mache ich weiter mit Platz 4, oder?
Ja.
Denn das ist ein Film, wo du sicherlich viel mehr gegenreden kannst. Denn wir haben den Film tatsächlich zusammen im Kino gesehen. Und das war kurz bevor Corona dem Ganzen so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und zwar The Gentleman von Guy Ritchie. Mit Matthew McConaughey in der Hauptrolle und mit einem, ja, durchaus großen, bekannten Cast. Colin Farrell fällt mir da spontan ein, der halt auch eine sehr, sehr nice Rolle aus meiner Sicht spielt. Ist halt wieder mal so ein Gangsterfilm, wie man das von Guy Ritchie schon kennt. Ich muss aber dazu sagen, dass ich einige der älteren Filme nicht gesehen habe. Du hast ja damals, glaube ich, auch gesagt, Filme wie Bube, Dame, König, Gras heißt er im Deutschen, ne? Oder wie heißt noch der andere?
Snatch.
Ja, genau. Habe ich beide nicht gesehen. Könnte sein, dass viele werden jetzt vielleicht sagen, dass die besser sind als The Gentleman, aber da fehlt mir halt der Vergleich. Ich finde den Film einfach sehr
Die musst du
gut
aber mal
gelungen.
gucken, ne?
Ja, auf jeden Fall. Safe. Wahrscheinlich würde der möglicherweise, ach, keine Ahnung. Ich werde noch
Aber ja,
viele
ist ja
Filme
auch.
sehen, ja.
Also nur wenn der, also nur wenn, der kann auch sein, dass sie dir besser gefallen, aber es wird ja auch jetzt, The Gentleman wird dich nicht unbedingt direkt schlechter machen.
Nö, das nehme ich nicht. Nee, weil ich finde, das ist ein, also erstmal dieser Stil von Guy Ritchie ist mir schon bekannt und der ist auch sehr einprägsam und erkennt man natürlich direkt wieder. Und in dem Fall fand ich den einfach sehr gut umgesetzt. Das ist halt gut, muss man, kann man mögen, kann man auch scheiße finden. und ach so, ja, die Handlungen können wir ja auch noch kurz umreißen. Also es geht um einen ja, Mafia-Boss, kann man so sagen. Also ein Mann, der sich ein sehr großes Marihuana-Imperium aufgebaut hat, der sich aber zur Ruhe setzen möchte und eben, ja, anderen Unterweltbossen anbietet, sein Imperium abzukaufen für einen hohen Millionenbetrag. Und dann entwickeln sich noch viele andere Nebenhandlungsstränge und alles ist miteinander verwoben und im Endeffekt führt es wieder an denselben Punkt. Und ich finde diese, also ich mag auch, wie gesagt, Filme, die so viele Twists haben. Du hast damals gesagt, du fandst ihn ein bisschen vorhersehbar. Ich fand ihn nicht so vorhersehbar tatsächlich, aber vielleicht ist das einfach deine filmische Erfahrung, die da eine Rolle gespielt hat. Jedenfalls hat er mir optisch sehr gut gefallen, die Musik fand ich nice. Und ja,
Ja, also
das war es eigentlich auch schon.
ich fand, das klang jetzt so, als ob ich den super schlecht fand. Ich fand den auch nicht super schlecht. Ich fand den sogar ganz gut. Und ich fand den auch unterhaltsam und der ist mir auf jeden Fall auch lieber als die meisten, ja, anderen Unterhaltungsfilme, die jetzt auch dieses Jahr rausgekommen sind, sage ich mal jetzt, also Unterhaltungsfilme oder Blockbuster, wobei das nicht unbedingt ein Blockbuster war, aber ich glaube, man weiß, was ich meine. Ist mir schon lieber, weil Guy Ritchie halt einfach dann so einen eigenen Stil hat, aber, und da kann es doch vielleicht eine Rolle spielen, dass du die nicht gesehen hast, ist gar nicht so, dass ich das jetzt irgendwie ausgelutscht finde, aber ich fand, er hat dem Ganzen eben seinem früheren Stil wenig hinzugefügt. Und es gab viele, die den Film auch richtig gut fanden, die halt sich gefreut haben, dass er wieder zu seinem alten Stil zurückgekehrt ist. Und das finde ich zwar auch, weil es in der Zwischenzeit auch nicht alles so gut war, was er da rausgebracht hat, aber er hat das, finde ich, hat dann eben nicht es geschafft, so ganz daran anzuknüpfen. Und ich fand den Film, der hatte schon seine coolen Momente. Dieses Musikvideo war ziemlich cool. Ja, Colin Farrell an sich war sowieso ziemlich, ziemlich stark. Der Cast hat auch Spaß gemacht. Aber es, ja, hat mich dann irgendwie nicht mehr so 100% bekommen. Ich weiß allerdings jetzt gerade gar nicht mehr so genau, warum. Vielleicht kannst du dich ja noch besser dran erinnern, was ich damals gesagt habe.
Ja, du fandst, wie gesagt, du fandst das Ende ein bisschen vorhersehbar. Und du fandst halt so, die Elemente ähneln halt zum Beispiel Bube, Dame, König Gras, aber waren nicht so gut umgesetzt wie in älteren Filmen. Das war so die Quintessenz.
Ja. Ja, also wie gesagt, ich finde das fand den auch nicht schlecht. Und ich freue mich auch, wenn er nochmal so einen Film macht. Und das ist, gucke ich mir lieber an als vieles andere, was gerade, weiß nicht, erfolgreich ist.
Aber jetzt bin ich auch selber gespannt, wie mein Eindruck von dem Film sich ändert, wenn ich dann den Vergleich ziehe zu anderen
Charity-Filmen. Wobei ich gar nicht weiß, ob das umgekehrt auch so funktioniert, weil du hast den ja jetzt schon gesehen, du hast ja schon den Spaß dabei und du fandst den ja jetzt schon einmal gut. Mhm. Und ich weiß nicht, wenn du das jetzt danach erst siehst, dann müsstest du ja quasi das nochmal zurückdrehen und denken, dass es ja vorher schon da war und wie dann The Gentleman im Vergleich dazu ist. Und ich glaube, das wird schwer, sich da hineinzuversetzen.
Ja, war gespannt. Aber ja,
vielleicht findest du ja auch, ich finde es ja auch Bube, Dame, König, Gras ein bisschen lahm, weil du denkst, das ist ja alles schon ein Gentleman
gewesen. Ja gut, das kann natürlich auch passieren.
Wobei, die werden dir auf jeden Fall gefallen. Das sind, also vor allem Bube, Dame, König, Gras ist ein richtig krasser Film und auch, ich glaube, sein Debütfilm und auch so einer der coolsten Debütfilme, die es überhaupt gibt.
Nice. Ja, ich habe auch fast nur Gutes über den Film gehört, deswegen müsste ich mir auf jeden Fall mal angucken. Gut.
Okay.
Mit deiner Nummer 4 weiter?
Ja, dann mache ich mal mit der Nummer 4 weiter, die du auch wahrscheinlich nicht gesehen hast. Das ist natürlich, aber ihr könnt ihr einfach vorstellen und dann passt das bestimmt. Und zwar heißt der Film Bacurau und ist aus Brasilien. Den Film habe ich letztes Jahr beim Festival gesehen. Das heißt, es ist jetzt schon anderthalb Jahre her. Deswegen habe ich auch schon wieder einiges nicht mehr so ganz genau im Kopf. Aber ich weiß noch, dass er auf jeden Fall gut genug war, um in die Top 5 zu kommen. Ist ein brasilianischer Film, der handelt von einem kleinen Dorf in Brasilien, welches, und ich will da tatsächlich gar nicht so gerne so viel spoilern, aber welches, also ein armes, ärmliches Dorf in Brasilien, welches auf einmal merkt, dass sie auf keiner Landkarte mehr zu finden sind. Und dann entwickelt sich daraus etwas, was ich nicht spoilern will, weil ich wusste es auch nicht und ich fand das, also es hat mich sehr beeindruckt, beziehungsweise sehr verstört und sehr krass. Udo Kier spielt mit, das kann man vielleicht noch sagen. Gehört. Ja, dieser deutsche Genre-Schauspieler, sag ich mal. Wenn du den googelst, weißt du auch, wer das ist. Genau, und dann finden sie das eben raus und dann entwickelt sich da eine Geschichte, die auch ein bisschen wie schon bei der Schacht, aber finde ich deutlich besser, so ein gesellschaftliches Thema anspricht, und zwar so ein bisschen die Sicht des Westens auf Länder wie Brasilien und der Umgang mit den Ländern. Und das wird auf sehr, sehr extreme und gleichzeitig sehr unterhaltsam, abschreckende und grausame, genreartige Weise erzählt und auch sehr, sehr beeindruckend inszeniert. Und ich habe den damals beim Cologne Film Festival gesehen und danach gab es noch ein Gespräch über den Film mit, ich glaube, zwei Expertinnen über Brasilien, die, weiß nicht, Auslandskorrespondenten oder so waren. Und das war auch sehr interessant. Das hat den Film, also das war solche Sachen, also sowas hatte, das hat den Film auf jeden Fall für mich auch nochmal aufgewertet, weil dann eben auch über die Situation in Brasilien gesprochen wurde und wie das eben passend dargestellt wurde und wie manche Sachen, die da gezeigt wurden, auch wirklich so passieren, was alles sehr eindrücklich und krass war. Und der Film, ja genau, schafft es aber ein bisschen wie der Schacht, aber wie gesagt, für mich auf einem anderen Level, eben ein Genrefilm zu sein, der aber trotzdem so eine sehr, sehr starke Komponente hat. Vor allem eben, weil er auch aus Brasilien kommt und nicht, ja, ist jetzt kein amerikanischer Film über den Umgang des Westens mit anderen Ländern, sondern es ist halt aus Brasilien, was es nochmal interessanter macht.
Ja, auf jeden Fall. Das ist dann natürlich eine ganz andere Perspektive und dann macht es irgendwie auch ehrlicher, ne? Ein bisschen authentischer. Klingt auf jeden Fall sehr interessant, muss ich mal wieder sagen, müsste ich mir mal angucken, kann ich jetzt leider wenig zu sagen.
Ist, glaube ich, bei Mubi erschienen, dem Streamingdienst, falls den jemand abonniert hat, kann man, glaube ich, gar jetzt nicht mehr als Student umsonst abonnieren, konnte man aber lange. Ja, da gibt es so sehr viele unbekanntere, sage ich mal, Indie-Filme und so. Und da ist auch Bacurau dieses Jahr in Deutschland erschienen. Deswegen habe ich den zugelassen zu meiner Liste.
Ja, das ist völlig in Ordnung.
Okay, aber dann macht doch einfach weiter. Dann Bacurau könnt ihr euch merken. Bacurau.
Alles klar. Ja, dann würde ich weitermachen mit meiner Nummer 3 und das ist 1917. Der ist im Januar erschienen in Deutschland. Die Regie ist von Sam Mendes und wie der Titel schon sagt, spielt es im Jahr 1917, also im Ersten Weltkrieg. Und das Besondere an dem Film ist natürlich erstmal das, was als erstes auffällt, es ist ein sogenannter One-Cut-Film. Also ein Film, bei dem man den Eindruck hat, dass er quasi von vorne bis hinten am Stück gedreht wurde und mit nur einem einzigen Cut, wenn man so will. Was aber natürlich nicht tatsächlich so ist. Also man hat die Cuts, die Schnitte, die man gesetzt hat, gut versteckt, aber dadurch hat man eben das Gefühl, dass alles so in Echtzeit passiert, was da passiert. Und es geht halt also es ist die Geschichte von zwei jungen britischen Soldaten, die einfach, es ist relativ simpel, einfach eine gewisse Botschaft überbringen sollen an einen General, glaube ich. Und ja, das Überleben von vielen hunderten, tausenden Soldaten hängt davon ab, ob sie diese Nachricht überbringen rechtzeitig oder ob sie das nicht schaffen. Und also ich war total geflasht, als ich aus dem Film kam. Das weiß ich noch, das war ja im, ja, haben den ja im Januar gesehen. Da warst du, glaube ich, auch mit dabei, ne? Haben wir auch zusammen gesehen.
Ja.
Also ich fand erstmal wieder mal so ein herausstechendes Merkmal, diese One-Cut-Filme. So viele davon habe ich nämlich noch nicht gesehen und ich war sehr beeindruckt davon, wie das gemacht wurde. Also klar, es ist logisch, dass das nicht wirklich so abgedreht werden konnte, aber ich finde die Übergänge, da wo ich mir jetzt, ohne als Filmkenner jetzt hier zu gelten, wo ich mir einbilde, wo die Schnitte tatsächlich gesetzt wurden, diese Übergänge fand ich sehr smooth und die wurden sehr gut kaschiert. Und ansonsten ist halt auch außerdem die Schauspielleistung finde ich großartig. Ich finde die Musik hervorragend und halt insbesondere so eine Szene gegen Ende, ich denke, du weißt, welche ich meine, über die wir uns auch länger unterhalten haben anschließend, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, die hat für mich den Film schon in die Top 5 katapultiert, allein diese Szene.
Ja, also ich finde einen Schnitt merkt man schon. Also ein Schnitt ist, finde ich, gar nicht so versteckt, falls du weißt, was ich meine.
Gerade nicht, nee. Aber vielleicht ist es auch ein zu großer Spoiler.
Ich weiß nicht, welcher. Ist, glaube ich, ein Spoiler, aber der wird schon in die Geschichte so ein bisschen eingeführt. Aber ich finde, einen Schnitt gibt es schon, der sichtbar ist. Ja, also ich habe irgendwie zu allen Filmen, die du bisher gesagt hast, so die ähnliche Einstellung. 1917 ist natürlich auch nicht schlecht. Und ich fand den auch ganz gut. Und diese eine Szene, die du schon angesprochen hast, ist natürlich auch sehr fantastisch. Und ich finde auch, dass Kameramann Roger Deakins sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Und ich fand das teilweise sehr beeindruckend, wie er quasi aus der ständigen Bewegung dann doch irgendwie ein Bild findet, wenn die Kamera dann stehen bleibt, dass es das auch nicht besser gewesen wäre, wenn man es geschnitten hätte. Also dass sind trotzdem wundervolle Bilder entstanden sind. Aber ich fand, der Film ist dann über diesen technischen Aspekt nicht so ganz hinausgekommen. Also über diese beeindruckende Kameraführung, die fand ich auch nur zum Teil eben, die ihre Wirkung so erzielt hat, dass ja, dass die Kamera, also dass es eben auch diese hereinziehende Wirkung, sage ich mal, hatte, die man vielleicht, die man oft ja bei Plansequenzen oder so hat, dass man das Gefühl hat, man ist irgendwie dabei oder so. Das hatte der teilweise schon, aber hat er, finde ich, nicht 100% gut umgesetzt. Dann hatte ich ein paar Mal das Gefühl, okay, jetzt, ihr wollt halt dieses Gimmick, nenne ich es dann, also kann man es vielleicht abwertend nennen, dieses Gimmick des One-Shots wollt ihr halt durchziehen, obwohl es jetzt in dieser Szene eigentlich deutlich übersichtlicher oder deutlich besser wäre, wenn ihr schneiden würdet. Und sowas, wenn mir sowas auffällt, stört mich das für irgendwie ein bisschen, weil dann denke ich, okay, man hat sich jetzt hier nicht für das entschieden, was den Film am besten gemacht hätte, sondern für das vielleicht, womit man sich am besten danach das Marketing machen kann. Weil, also ich hätte einen Film besser gefunden, der schon zum Beispiel in dieser Szene, wo sie am Anfang lange über das Feld laufen, ohne Schnitt, also ich mag solche Plansequenzen oder auch diese Szene am Ende schon drin gehabt hätten. Die wären dann ja auch nicht weniger beeindruckend gewesen. Aber wenn man sich dazwischen vielleicht entschieden hätte, von diesem Ding abzuweichen. Das wirkte dann für mich manchmal so ein bisschen wie, okay, wir wollen jetzt hier den Oscar für Roger Deakins endlich mal kriegen, haben sie auch bekommen. Und deswegen ziehen wir das jetzt durch und beeindrucken das halt auf technischer Ebene, was ich auch okay finde und ist deswegen auch technisch ein ziemlich beeindruckendes Werk. Aber für mich hätte man da, finde ich, einen anderen Weg gehen können. Und halt die Story ist halt einfach so ein bisschen banal und so ein paar Cameos oder kleine Rollen, die dann Benedict Cumberbatch auf einmal spielen, haben mich auch so immer wieder ein bisschen rausgerissen. Habe ich mich auch gefragt, warum man da unbedingt solche Leute für nehmen musste. Ja, und dann storymäßig und auch emotional hat er mich dann leider nicht so gekriegt, wie es hätte sein müssen, damit ich den richtig gut finde.
Also ich glaube, das mit dem Cameo von Benedict Cumberbatch, das war ja kein Cameo. Also die Besetzung mit Benedict Cumberbatch
Ja.
sollte, glaube ich, schon einfach so den Leuten dann so ein gewisses Grinsen aufs Gesicht zaubern in dem Moment. Es spielt ja dann auch nicht die allergrößte Rolle offensichtlich, aber ne? Und ich muss aber da schon sagen, ich fand den Film emotional extrem mitreißend. Also ich war da richtig krass drin und dieses, dass man sich fühlt, als wäre man ein Teil der Szene und so, was du eben sagtest, hatte ich halt extrem. Und ich war wirklich auch richtig emotional fertig danach, muss ich schon sagen. Und ja, ein paar Mal war diese Übergänge wirklich ein bisschen unnötig einfach, das stimmt. Also die Nicht-Übergänge und so, also die versteckten Übergänge. Aber einmal fand ich es so genial gelöst, also will jetzt auch nicht zu viel, aber die Szene in dem Fluss, weißt ne, die fand ich
Ja.
einfach mega stark.
Also wie gesagt, ich spreche den Film gar nicht ab, dass der einige sehr, sehr beeindruckende Szenen hat. Und wie gesagt, deswegen, man hat dem halt, finde ich, zu viel untergeordnet, dieser Idee einfach. Und
Ja,
das, ja.
das
Aber
kann
ich
durchaus
verstehe
sein,
auch,
ja.
dass der beeindruckt. Und es war auch ein krass im Kino und der Sound ist auch ziemlich stark und so. Aber ja, hat
Das
mich dann.
ist auf jeden Fall so ein
Ja.
Film, den ich froh bin, im Kino gesehen zu haben. Und den
Ja.
man, klar, kann man den auch zu Hause gucken, so, ne? Aber gerade wenn man eine gute Soundanlage und sowas hat, aber es ist halt im Kino, glaube ich, ein anderes Erlebnis.
Ja, das denke ich auch. Ich bin zwar bei jedem Film froh, den im Kino gesehen zu haben, aber bei dem macht das schon sehr viel Sinn, das stimmt. Ja, und das, ja, keine Ahnung. Ist auch, also ich fand jetzt auch, das sind alle drei Filme tatsächlich, sind so Filme, die ich alle so ganz gut fand, die du genannt hast. So alle auf einer Ebene, aber hat man, glaube ich, auch gemerkt, dass ich bei allen einige Sachen gut fand, aber irgendwie die dann doch so ein paar Sachen hatten, die mich gestört haben.
Ja, man merkt, dass ich eher so der Mainstream-Kinogänger bin, ne? Und du dir so die Perlen rauspickst aus dem internationalen Kino.
Ja, wobei, wenn du gesagt hast, eben, du glaubst, dass wir die zwei gleiche Filme in der Top 5 haben, dann haben wir ja wahrscheinlich die gleichen Platz 1 und 2. Denn wenn ich jetzt mal weitermache, ich glaube, mein Platz 3, den hast du, glaube ich, nicht in deiner Liste.
Also ich könnte es mir
Und
vorstellen, aber vielleicht ist es auch nur einer. Aber eine bin ich mir ziemlich sicher.
ich habe auf Platz 3, ich habe jetzt nur noch englischsprachige, also es war jetzt mein brasilianischer und französischer Film, jetzt kommen nur noch englischsprachige und der erste ist kein US-Film, sondern aus England. Und zwar ist das Sorry, We Missed You von Ken Loach. Und ich weiß nicht, kennst du Ken Loach?
Ne, überhaupt nicht.
Ist ein englischer, auch schon etwas älterer Regisseur, der schon lange Filme macht und ist so ein, sag mal, ist so der hält so die sozialistische Fahne des Kinos so ein bisschen hoch und macht so Sozialdramen im Westen, die ja so einige soziale Missstände eben auch in wohlhabenden Ländern, in dem Fall eben in England, aufzeigen. Und das macht er aber sowas von unglaublich gut und beeindruckend und emotional mitreißend, dass diese Filme wirklich unfassbar gut sind. Vor allem sein Film davor, oder zumindest sein größerer Film davor, mit dem er, glaube ich, auch in Cannes gewonnen hat, hieß I, Daniel Blake. Da ging es um einen, ich glaube, Mitte, Ende 50-Jährigen, der Handwerker ist und dann einen Schlaganfall hat, glaube ich, auf jeden Fall, oder einen Herzinfarkt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, und nee, der einen Herzinfarkt, glaube ich, hat und eben diesen Job nicht mehr machen kann und der danach sich eben durch die ganzen Sozialsysteme durchschlägt und eben nicht so richtig einen Ankerpunkt findet, beziehungsweise der so durch das Raster fällt und der dann, ja, verarmt quasi in England, und auch, es ist ein sehr, sehr beeindruckender Film gewesen. Und in diesem Jahr kam dann Sorry, We Missed You. Der Titel steht für das, was also Lieferanten, Paketlieferanten dann eben hinterlassen in England, wenn halt die Person nicht da war. Also Entschuldigung, dass wir sie verpasst haben. Und da geht es eben um einen ja, Familienvater, der eben Arbeit sucht und sich dann quasi in so einem Paketunternehmen, so wie Amazon, aber es ist, glaube ich, so ein Unterunternehmen, wo die halt nur ja, als Lieferant quasi fungieren. Ich weiß gar nicht mehr, ob ein konkretes, reales Unternehmen genannt wird. Auf jeden Fall, ja, es ist eben so ein Unternehmen, in dem man quasi als Selbstständiger mitarbeiten kann, indem man quasi sein eigenes Auto mitbringt und dann eben dafür arbeitet und das alles selbst macht, und es wird quasi verkauft wie du bist dein eigener Chef und ist alles ganz toll, aber natürlich fällt man dann eben durch jegliche soziale Absicherung, man fällt durch Urlaubszahlungen und man, ja genau, hat halt ein Riesenproblem, und da genau gerät er halt so ein bisschen ins Rad, und dieser Film ist wirklich so unfassbar emotional mitreißend und zeigt so Missstände in, ja, eben auch westlichen Ländern und was es auch vielleicht gerade da bedeutet, wenn man irgendwie verarmt oder struggelt, vielleicht auch noch mal in Ländern wie eben Großbritannien, anders als in Deutschland, weil es eben noch mal krasser ist, aber das ist wirklich ein sehr beeindruckender Film. Ich kann gar nicht so viel dazu sagen, weil ich ihn halt emotional, aber dann eben auch in seiner me sehr starken Message sehr beeindruckend fand, ja.
Naja, okay, krass. Wie war nochmal der Titel genommen? Sorry, we missed you, ja, richtig.
Ja,
Ist der im
genau,
Kino
das ist.
rausgekommen, oder?
Der ist im Kino gelaufen. Ich glaube, kurz vor dem Lockdown, also lief nur sehr kurz dann im Kino, aber ja, der ist ins Kino gekommen in Deutschland. Und ist wirklich, also, der zieht einen auf jeden Fall sehr runter. Aber also, das ist halt einfach Ken Loach. Wenn man Ken Loach-Filme zumindest aus der letzten Zeit gesehen hat, dann weiß man auch, was man hier kriegt, weil das kann man ihm mit Sicherheit auch vorwerfen, dass er halt oft das Gleiche irgendwie erzählt. Aber also ich denke mir auch immer, ich dachte mir auch vor dem Film, okay, ich weiß ja, was passiert, ich habe den Trailer gesehen, das ist so was Ähnliches wie I, Daniel Blake, und das heißt nicht, dass es mich nicht mehr interessiert, weil das Thema eben super wichtig ist, aber ich dachte, ich wusste, worauf ich mich quasi einlasse, und dann hat er mich aber völlig erwischt, und das ist wirklich ja, sehr, sehr traurig.
Ja, krass, okay. Ich finde es erstaunlich, dass ich wirklich keinen der Filme gesehen habe, die auf deiner Liste sind. Bisher.
Ja, aber auch die Schauspieler und so. Er nimmt halt, glaube ich, auch immer sehr unbekannte englische Schauspieler, die vielleicht auch noch fast keine Filme gemacht haben. Aber ich finde, dem kann man auch gute Schauspielführung zurechnen, weil wir da eben drüber geredet haben, was die Regisseure vielleicht damit zu tun haben. Das hat er auf jeden Fall richtig krass drauf. Und dieser Film, also solltest du dir auch mal anschauen, und ihr alle Zuhörer auf jeden Fall auch.
Werde ich auf jeden Fall machen.
Ja, die nächsten beiden hast du aber gesehen.
Ja,
Ja.
ich gehe auch stark davon aus, ja. Ja, soll ich dann direkt meine Nummer 2 machen?
Dann mach das, ja.
Also, du meintest ja einleitend, hast du nochmal so gesagt, du fandst das Kino ja jetzt insgesamt natürlich ein bisschen enttäuschend. Aber gut, das war jetzt ja auch irgendwie ein bisschen zu erwarten, wenn jetzt monatelang quasi kaum Filme rauskamen. Ich muss aber sagen, also ich stimme dir dazu irgendwie. Aber ich fand es in der Spitze, also da, wo wir jetzt angekommen sind, fand ich es extrem gut. Und ich muss sagen, dass beide, also meine Eins und meine Nummer Zwei jetzt schon zu meinen absoluten Lieblingsfilmen aller Zeiten gehören.
Also die liefen beide im Kino in Deutschland.
Ja.
Okay, dann haben wir auf jeden Fall nicht zweimal den gleichen, also haben wir nicht beide gleich.
Okay, krass. Also zumindest die Info, die ich habe, ist, dass der Film, den ich jetzt rede, kam am 2. Januar 2020 ins Kino in Deutschland.
Ja, ich
Also
glaube, ich
wirklich
weiß, welchen du meinst.
hauchdünn, gerade so eben ja in die Verlosung mit drin. Und zwar Knives Out.
Ja.
Der ist von Rian Johnson inszeniert. Und ja, wo soll man da anfangen? Also erstmal, es ist ein Kriminalfilm, wenn man so will. Es geht um eine Familie mit dem, der Großvater, der ein sehr erfolgreicher Unternehmer war, der seinen Geburtstag gefeiert hat und anschließend in den nächsten Morgen eben tot aufgefunden wurde. Und ein Privatdetektiv, der dann den Fall aufklären soll, der Polizei hilft, gespielt von Daniel Craig, den ich in dem Film auch großartig fand, den ich jetzt abgesehen von den James Bond-Filmen noch nicht in so vielen Filmen gesehen habe. Und da mir wieder klar geworden ist, dass das wirklich ein überragender Schauspieler sein muss. Generell ist das mal wieder so ein Film, wo der Cast einfach krass ist. Ja, mit Chris Evans und Christopher Plummer,
Ja,
ja, Jamie Lee
ist auf
Curtis.
jeden Fall ein Ensemble-Film mit einem krassen, ja, also
Ja.
Schauspielensemble, also auf jeden Fall einen der vielleicht besten Casts so der letzten Zeit auf jeden Fall.
Ja, genau. Und ich muss halt auch dazu sagen, ich finde Rian Johnson halt als Regisseur großartig. Fing an mit einigen Episoden, die der für Breaking Bad inszeniert hat. Ich weiß es, glaube ich, mal, ich glaube, in der letzten Staffel die vorletzte Folge oder die drittletzte müsste es gewesen sein.
Also, der hat die Fliege gemacht,
Die manche aber nicht.
die ja sehr kontrovers war. Und dann hat er noch die beiden in der letzten Staffel, die auch die höchste IMDb-Rate-Wertung haben. Die heißt, habe ich
Ozymandias.
vergessen, irgendwie so, genau. Und noch einmal, die sind sowas, heißt, glaube ich, irgendwas 19, irgendwas, eine Zahl, glaube ich.
Okay, ja. Also wie die Folgen
Ja.
heißen, merke ich mir selten bei Serien tatsächlich, aber die
Ja,
sind mir extra, ja.
ich weiß es auch nur, weil, ja, ich die Folgen oder die Folgen mir zumindest die tatsächlich nochmal angeguckt habe, als dann Ryan Johnson bekannter wurde.
Ja, und dann wurde natürlich insbesondere für Star Wars Episode 8 einem größeren Publikum bekannt, sage ich jetzt mal. Und der Film ist ja kontrovers genug, da müssen wir jetzt nicht das Fass aufmachen, aber ich kann nur so viel sagen, dass
Aber ich
ich
bin.
den Film mit Abstand den besten der neuen Star Wars Trilogie halte. Mit großem Abstand.
Da kommen schon die ersten Hate-Mails. Aber ich finde den auch absolut großartig, will ich kurz sagen, und bin riesiger Fan von The Last Jedi.
Genau, und ja, also ich finde, was so ähnlich wie es bei The Gentleman halt die einige Twists gab, die ich interessant fand und die das Ganze aus einer anderen Perspektive bringen. Ich finde, Knives Out hat das Ganze nochmal auf ein neues Level gehoben, was Twists angeht. Und ich halt wirklich, ja, so 20 Minuten vor dem Ende schon dachte, okay, das muss es jetzt aber doch gewesen sein, das ist doch jetzt des Rätsels Lösung. Und dann kam immer noch ein Twist und noch einer und diese Filme finde ich generell schon toll. Und wenn es dann nur gut inszeniert ist und die Schauspieler so großartig sind und ja gut, die Geschichte ist jetzt nicht theoretisch klingt es jetzt nicht als nach einem wahnsinnig spannenden Film. Ich bin auch niemand, der eigentlich Kriminalfilme besonders spannend findet. Ich habe auch nicht allzu viele gesehen in meinem Leben. Aber von dem war ich hellauf begeistert. Und ich habe dann wirklich in dem einen Tag, nachdem der auf einem der bekannten Streaming-Dienste erschienen ist, den direkt nochmal angeguckt und fand ihn beim zweiten Mal genauso großartig wie beim ersten Mal. Und da war mir klar, dass das auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten sein muss.
Ja, finde ich auf jeden Fall cool, wenn denn dieser Film ist auch bei mir auf Platz 2
Nice.
der Liste. Ich finde den Film auch absolut großartig. Ja, du hast schon einiges gesagt. Schauspieler. Ich bin auch großer Ryan Johnson-Fan der letzten Jahre und ich finde, das ist so auf jeden Fall, ja, neben Star Wars, aber das ja, wollten wir ja nicht auch machen, das war's. Aber ist auf jeden Fall ein großartiger Film von ihm, der auch vor allem, also ich stimmt, der hat eine coole Kriminalgeschichte, die vielleicht nicht sich nicht am Ende als super clever irgendwie herausstellt. Die finde ich jetzt nicht unbedingt, also die schon auch Raum für Kritik bietet auf dieser Ebene, die aber irgendwie perfekt als Vehikel genutzt wird, um eben so ein Abbild der weißen amerikanischen Oberschicht zu zeichnen, das wirklich manchmal so perfekt auf den Punkt getroffen wird. Und Ana de Armas spielt die Hauptrolle sowas von gut und liebenswert und dass es wirklich sehr, sehr viel Spaß macht zuzugucken. Das ist Ensemble schon angesprochen, sehr toll besetzt. Alle Charaktere machen auch irgendwie Spaß, sind auch alle so ein bisschen überzeichnet, aber das passt halt auch zum Genre. Und ja, Daniel Craig spielt ja auch also ein bisschen drüber, alle overacten so ein bisschen, aber das passt alles irgendwie perfekt. Auch in den Stil, der alles so sehr bunt, sehr ja, sehr stylisch designt ist. Und ja, die Geschichte fand ich auch sehr gut, aber vor allem diese Darstellung eben dieser weißen Oberschicht, die konfrontiert wird mit ihrer eigenen, sag ich mal, vorgespielten Toleranz durch so ein Ereignis. Ich weiß nicht, das ist vielleicht schon zu viel gespoilert. Aber durch so ein Ereignis, wo sie auf einmal eben, sag ich mal, ihr wahres Gesicht ja, rauskommt. Und ich finde, das wird wirklich sehr auf den Punkt getroffen und das Ende ist sowas von Genugtuung, sowas habe ich selten erlebt.
Ja, ist echt so.
Und das ist, also es passt irgendwie alles, ist alles on point und der macht sehr viel Spaß und ist gleichzeitig sehr clever in seiner Handlung, aber auch in seiner, ja, Figurenzeichnung und wann er eben diesen Umschwung in der Ansicht der Protagonisten oder der Figuren eben setzt, ist, finde ich, sehr, sehr on point und sehr beeindruckend.
Auf jeden Fall.
Ja, und ich finde den auch sehr schön designt und irgendwie ist einfach so ein Film. Ich habe mir den auch tatsächlich direkt nochmal angeguckt, als er jetzt bei Amazon Prime rauskam. Und habe ihn auch beim zweiten Mal. Ich finde, das zeigt auch, dass der Film eben nicht nur von irgendwelchen Wendungen lebt, sondern das zeigt, dass er auch auf einer anderen Ebene funktioniert, weil sonst wäre er beim zweiten Mal ja nicht mehr ganz so gut.
Genau,
Hätte er
ja.
nicht mehr ganz so gut funktioniert.
Das
Weil ich
stimmt.
finde, da hat er schon jetzt nicht. Da ist er jetzt nicht unbedingt perfekt, oder da kann man, ich kann verstehen, wenn Leute sagen, okay, das war mir jetzt ein bisschen zu viel Twist oder ein bisschen zu viel hin und her. Und im Mittelteil verliert es vielleicht auch mal so ein bisschen den Fokus.
Ja,
Aber ich
schon.
finde, am Ende wird es dann alles stimmig aufgelöst, vor allem eben, ja. Und es passt eben und es macht irgendwie alles sehr viel Spaß. Und er traut sich auch irgendwie mal so aufrichtige Aufrichtigkeit zu zeigen. Und ich finde, das haben wir auch nur noch ja selten im Kino, so eine pure Goodness, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, das fand ich auch ja einfach, hat irgendwie auch gut in die politische Zeit, irgendwie in die Trump-Ära und so gepasst. Das ist ein guter abschließender Kommentar darauf, finde ich.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Nicht, dass das jetzt, was da gezeigt wird, jetzt anders wäre, aber es ist trotzdem irgendwie ein passender Kommentar.
Ja, hat auf jeden Fall mehrere Ebenen der Film, das finde ich cool.
Ja. Gut, wir sind auch, glaube ich, schon wieder jetzt ganz schön lang dran, ne? Aber wir sind ja schon bei Platz 1 angekommen.
Jo, das war ja auch schließlich dein zweiter Platz, deswegen haben wir uns ja jetzt ein bisschen Zeit gespart.
Ja, aber jetzt bin ich mal gespannt, was du auf Platz 1 hast und wo du denkst, ich hätte den auch und wo du sagst, das ist auch einer deiner Lieblingsfilme aller Zeiten.
Ich war mir schon, weil ich weiß, welcher Film, also ich weiß nicht, welcher dein Lieblingsfilm ist, aber ich weiß, dass du ihn nicht so gut findest wie ich. Deswegen dachte ich nicht, dass diese zwei tatsächlich die sind, die auf deiner Liste sind. Ich bin von Knives Out und von 1917 ausgegangen, tatsächlich.
Ah, okay.
Aber bei dem dachte ich mir schon, dass er nicht in deiner Top 5 ist. Aber ich meine, auf meinem Platz 1 ist Tenet
Ja,
von
okay.
Christopher Nolan. Da haben wir ja schon privat ausgiebig drüber diskutiert, über den Film. Also ich bin sowieso schon seit vielen Jahren ein sehr, sehr großer Christopher Nolan-Fan und generell Fan der Drehbücher der Nolan-Brüder. Und auch da muss man wieder sagen, also es trifft mehrere Sachen, die ich an Filmen generell mag. Es gibt eine sehr verrückte Idee, die halt in unserer Welt nicht passieren könnte und die dann aber so eingewoben wird, dass es plausibel erscheint. War ja schon mit Inception damals ähnlich, eigentlich. Das gibt ein Gimmick und das wird halt eben genutzt und das ist aber nur die Grundlage und es geht nicht ausschließlich darum. Das ist hier auch nicht der Fall. Und ich will jetzt gar nicht zu viel darüber sagen. Es ist auf jeden Fall ein Agenten-Thriller und was ich interessant finde, ist, dass der erstmal ja doch sehr anders anfängt, als ich erwartet habe. Und ja, man quasi in mehrere Teile einteilen kann den Film. Also kann man bei vielen Filmen, aber so, dass es in der Mitte des Films ungefähr einen Punkt gibt, wo sich alles sehr stark ändert. Die ganze Wahrnehmung, die man auf den Film hat. Und das finde ich allein schon großartig, weil man dann beim zweiten Mal, und ich habe ihn schon mehr als zweimal gesehen, dass man den Film dann eben direkt mit anderen Augen nochmal sieht und quasi nur an den Punkt wartet, wie man an den Punkt kommt. Und was für mich halt ein Zeichen dafür ist, dass es ein großartiger Film ist. Ich habe den Film jetzt tatsächlich eben dreimal im Kino gesehen, was ich halt noch nie gemacht habe für irgendeinen Film, außer als Kind bei Harry Potter. Und das ist halt für mich schon so ein Ding. Ja, ich liebe alle Nolan-Filme. Ich finde, Robert Pattinson und John David Washington machen eine großartige Schauspielleistung. Die Geschichte ist toll, die ist bis zum Ende gedacht, was oft immer so das Ding bei so Filmen, die so ein Gimmick haben. Entweder, was du eben schon sagtest, der Schacht, die Filme beziehen sich ausschließlich darauf oder leben quasi nur von dem Gimmick. Oder man, ja, wie bei 1917, man ordnet quasi den Film diesem Gimmick unter und will quasi so ein gewisses Schema verfolgen. Und das ist hier beides, finde ich, nicht der Fall. Sondern man hat es genauso gemacht, wie man es machen sollte, aus meiner Sicht. Die Musik habe ich noch gar nicht erwähnt. Die Musik finde ich großartig. Die Kamera finde ich toll. Und ja, weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll.
Ja, dann kann ich ja was sagen. Also Tenet ist nicht mein Platz 1.
Sag's mir.
Ich fand den beim ersten Mal auch relativ schwach. Ich glaube, haben wir auch schon drüber geredet, ne? Ich habe den auch dann noch ein zweites Mal im Kino gesehen und fand den dann besser. Ich fand den beim ersten Mal hat es mich sehr gestört, dass man sehr also durch alles durchgehetzt ist, dass der Film irgendwie so keinen richtigen Rhythmus gefunden hat, um auch mal, ja, weiß nicht, Ruhe zuzulassen und durch die Geschichte gehetzt ist, was sie für mich auch so ein bisschen künstlich verkompliziert hat. Also ich fand, dass die Story simpler war, als wie Nolan es uns darstellen wollte. Das hat mich so ein bisschen gestört und ja. Genau, und beim zweiten Mal fand ich den aber dann schon besser. Da konnte ich auch einige Szenen wieder, also deutlich besser genießen. Der hat halt schon beeindruckende Dinge da vollführt, mit dem aus dem Trailer ja, glaube ich, auch schon bekannten Flugzeug zum Beispiel. Diese zweite Hälfte, von der ich schon angesprochen hat, sehr, sehr beeindruckende. Ja, auch Kampf- oder Action-Szenen, die man so auch noch nicht gesehen hat, fand ich. Da hat er schon so Pionierarbeit geleistet. Aber da fehlt dem Film, für mich fehlte dem Film trotzdem so eine gewisse, weiß nicht, so eine gewisse Filmigkeit, sage ich mal. Es gab also die Geschichte hat mir auch nicht 100% gut gefallen. Ich weiß, die wurde auch viel abgefeiert von einigen. Für eben dieses Thema der Feinde aus der anderen Richtung oder aus der Zukunft und auch dieses Klimathema wurde, also dafür wurde er an einigen Seiten sehr gelobt, dass er das eben auf sehr innovative Weise also rausarbeitet, was er aber, finde ich, gar nicht so richtig getan hat, weil diese Themen irgendwie alle so ein bisschen untergehen in dem. Ja, und da hat irgendwie Nolan dann eben doch diesen Fetischismus zu diesem zu dieser Zeitthematik. Und ich fand, die ist eben auch nicht 100% immer aufgegangen. Und da haben mich dann so zwei Sachen gestört. Einmal wird dann immer gesagt, dass ja auch im Film von einer Figur mitgeteilt wird, man soll es nicht verstehen, man soll es nur fühlen. Und das wurde auch danach ja noch oft gesagt, man muss das alles gar nicht verstehen, man muss es einfach so auf sich wirken lassen, was in diesem Film passiert. Und damit hätte ich auch überhaupt kein Problem und ich wäre auch gerne bereit, das darüber hinwegzusehen, wenn irgendwie mal was nicht so viel Sinn macht oder mir da auch gar nicht so viele Gedanken drüber zu machen. Aber nicht, wenn quasi der Film eine einzige Exposition ist darüber, wie das denn alles technisch funktioniert. Und das hat mich dann einfach auch so ein bisschen gestört. Der Film ist einfach zu viel Erklärung, was hier gerade passiert und wie das gerade funktioniert, um irgendwie als Film zu funktionieren für mich. Und deswegen ist er trotzdem auch ein beeindruckendes Kinoerlebnis gewesen mit einem beeindruckenden Sound. Und hätten wir eine Top 15 gemacht, wäre der Film auch auf jeden Fall drin gewesen. Aber ja, für mehr hat es dann für mich nicht gereicht. Aber ich fand die beiden Hauptdarsteller auch sehr stark. Ich glaube, wie heißt er? John David Washington?
Genau.
Ja. Wird auf jeden Fall auch ein Actionstar jetzt werden. Ja, das, also der ist quasi der perfekte Schauspieler dafür. Und Robert Pattinson bin ich eh jetzt schon lange Fan und macht auch hier immer wieder Spaß. Und wie gesagt, beim zweiten Mal hat er mir doch nochmal eine Stufe besser gefallen. Aber ja, ganz nach oben hat er es dann doch nicht geschafft. Aber ich will auch gar nicht nur irgendwie Negatives sagen, weil
Ja, alles
kann man sich
gut.
schon sehr gut angucken.
Muss ja
Kann
auch ein
man sich
bisschen
schon sehr
in,
gut angucken.
muss das ja alles ein bisschen Perspektive setzen, weil ich ja hier gerade so geschwärmt habe.
Genau.
Was ich noch interessant fand, ist, viele werfen den Film ja so ein bisschen entweder so emotionale Kälte vor oder dass man mit den Figuren nicht so mitfühlt. Finde ich, ist ein Punkt, kann man auf jeden Fall machen. Ich finde halt auch, habe ich damals auch gesagt, ich finde nicht, dass jeder Film von seinen Figuren leben muss. Beziehungsweise, dass man emotional involviert sein muss, damit, was ich da übrigens trotzdem war, also so ist es nicht. Man hat ja also auf jeden Fall Sympathieträger in dem Film. Aber ich finde nicht, dass das zwingend notwendig ist, um einen Film halt großartig zu machen. Und was ich auch eine sehr interessante Sache fand, war eben, dass ja, viele eben so vorwerfen, dass die Figuren sich ja nicht weiterentwickeln, dass man quasi am Ende des Films da ist, wo man am Anfang wäre. Wo ich aber auch sage, selbst wenn es so ist und dass ich verstehe, wieso man das argumentieren will, stört es mich nicht. Und fand ich da sehr, in dem Punkt fand ich es mega interessant, was da der Wolfgang M. Schmidt so gesagt hat, der den YouTube-Kanal Filmanalyse betreibt. Der hat nämlich auch zu dem Punkt gesagt, er kann es nicht mehr sehen, dass Leute immer nur von Figurenentwicklung reden. Weil er ist ja, das weißt du auch, nicht allzu großer Freund von Serien. Und bei Serien geht es ja oft und ja, zwangsläufig viel um Figurenentwicklung und wie man eben, ne, dass man von Punkt A nach Punkt B kommen muss als Figur. Und ja, er hat halt kritisiert, dass ein Film nicht mehr für sich stehen kann und dass, ja, die Figuren sich immer weiterentwickeln müssen und es ja keinen Sinn hätte, wenn die Figur am Ende des Films so ist wie am Anfang. Und ja, wollte ich einfach nur mal einwerfen, dass ich das eine interessante Sichtweise finde.
Ja, kann ich auch. Also zum ersten Punkt, ich finde das auch nicht so schlimm. Also ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man quasi keine Bezugsperson in einem Film hat oder wenn man da mit niemandem emotional connecten kann. Das finde ich nicht schlimm. Ich finde es aber schon wichtig, dass vielleicht die Figuren auch irgendwie interessant sind. Und das finde ich sind aber auch die beiden Protagonisten, sind aber die meisten anderen Charaktere nicht unbedingt so. Das hat mich auch ein bisschen gestört. Also gar nicht, dass sie irgendwie eine Weiterentwicklung brauchen, aber irgendwie eine gewisse interessante Figuren sind. Und ich verstehe auch so ein bisschen, was Wolfgang Schmidt da gesagt hat, aber ich würde ihm da auch dagegen halten, dass er ein bisschen sehr, also ich verstehe, wenn man das, also ich finde auch nicht, dass jeder Film irgendwie eine krasse Figurenentwicklung braucht, aber ich finde, es ist auch eine Qualität, die ein Film haben kann und oder eine Serie, die auch eine Qualität hat. Aber ja, genau. Aber sonst macht der Film ja auch eigentlich relativ klar, dass ihm seine Figuren eher so als Mittel zum Zweck dienen. Ich glaube, der Hauptdarsteller heißt auch nur Protagonist, seine Rolle.
Genau.
Und das ist ja eigentlich schon ganz klar. Also, dass man da braucht man jetzt nicht irgendwie ein großes Drama wie Sorry, we missed you erwarten, wo einem die Figuren viel bedeuten oder so, sondern es ist halt einfach, also ja, er benutzt halt Film und alle Mittel von Film dafür, um seine Story und seine seine Visionen über Zeit irgendwie rüberzubringen. Und das finde ich auch völlig legitim.
Ah, wo du gerade
ist
noch
in
mal,
dem Fall
sorry,
halbwegs gelungen, ja.
wo du gerade nochmal das Wort Zeit in den Raum wirfst. Ich hört mir ist nämlich eben eingefallen, was ich dich fragen wollte. Und zwar hättest du das Thema wahrscheinlich ein bisschen weniger kritisiert, also dass der Film das Thema so behandelt, wenn es jetzt wieder die Sache, wenn es Inception den Film so nicht gegeben hätte bisher? Also würdest du sagen, hätte das deine Wahrnehmung vielleicht ein bisschen verändert, dass man nicht ihm vorwirft, dass er sozusagen einen Zeitfetisch hat, sondern das ist so, ne?
Nee.
Meinst
nee,
du
ich fand, also, nee, nee, ich finde das, also da finde ich, unterscheiden sich die Filme genug. Also ich finde, dass beide haben irgendwie sehr viel Exposition und sehr viel Erklären, was mich bei beiden so ein bisschen stört, aber ich finde, sonst unterscheiden die sich schon viel. Und ich habe das auch gar nicht negativ gemeint mit dem Zeitfetisch. Ich finde, das ist auch ein Thema, was genug hergibt für mehrere Filme deswegen. Und der macht da ja auch, er denkt sich da auch interessante Sachen aus. Hat jetzt nicht zu 100% funktioniert bei Tenet, aber wenn er jetzt noch mal einen Film über irgendwas mit Zeit macht, bin ich trotzdem gespannt.
Alles klar. Ja, dann lass mich doch mal hören, welchen Film du noch besser findest als Tenet, was ich mir nicht vorstellen kann.
Noch besser als auch alle, die ich bisher genannt hat. Ja, das können wir sehr schnell abhandeln, denn über den Film haben wir schon gesprochen in diesem Podcast. Hm. Und zwar in der allerersten Folge, die ihr euch anhören könnt, und wenn ihr uns darüber reden hören wollt. Und zwar ist es welcher Film?
In unserer allerersten Folge müsste Uncut Gems gewesen sein.
Ja, genau. Das ist tatsächlich mein Film des Jahres. Uncut Gems mit, wie heißt er? Mit Adam Sandler in der Hauptrolle. Ja. Der besten Rolle, die Adam Sandler wahrscheinlich jemals gespielt hat. Genau, ein Film, der eben auch einen kleinen Basketballbezug hat. Deswegen haben wir in der ersten Folge darüber gesprochen, denn Kevin Garnett spielt mit und spielt auch sich selbst. Genau, es geht um die Hauptfigur Adam Sandler, dessen Rollennamen ich jetzt natürlich vergessen habe. Der Film ist von den Safdie-Brüdern, die noch gar nicht so bekannt waren vor dem Film, mit Good Time, aber schon ein sehr großartiges Werk vorher geschaffen haben, übrigens auch mit Robert Pattinson. Und genau, in Uncut Gems geht es eben um ihn, er arbeitet er verkauft Diamanten in New York, und der Film ist sowohl ein großartige Präsentation der Stadt New York, aber auch irgendwie der Finanzströme, des Finanzmarkt, wie alles funktioniert. Und gleichzeitig ist er so ein sehr auch anstrengendes, aber dadurch auch sehr beeindruckend gefilmtes und sehr immersives Filmerlebnis, welches in diesem Jahr für mich das Beste war, was es gab.
Ich habe tatsächlich Uncut Gems wäre bei mir wahrscheinlich auf 6 oder auf 7 gelandet. Wahrscheinlich auf 6. Und hätten wir das gemacht, dann, also ich war eigentlich am Ende, ich habe ihn tatsächlich am Ende vergessen, kurzerhand. Also ich dachte, dass er bei dir auftaucht, war ich mir sicher, aber dass du den auf 1 hast, fand ich doch krass. Aber ich fand ihn auch ziemlich gut, auf jeden Fall.
Ja, doch, der hat mich sehr beeindruckt. Der hatte einfach da finde ich, hat man zum Beispiel, um nochmal den Vergleich vielleicht zu 1917 aufzumachen, wo man sich für was entschieden hat und die Handlung dem untergeordnet hat, hat man hier quasi die perfekte Inszenierung auf die Handlung angepasst, sage ich mal. Oder die Handlung gehabt und dafür die perfekte Inszenierung gefunden. Dieses ja sehr, sehr hektische, sehr arrhythmische Schneiden, was irgendwie ich weiß gerade auf Deutsch nicht das Wort, aber was auf jeden Fall dich sehr angespannt zurücklässt, was irgendwie super, ja, ich sag einfach stressig ist, aber das passt so perfekt zu dem, was eben die Hauptfigur auch die ganze Zeit empfindet und wie die Stadt vielleicht auch ist, und das hat man perfekt geschaffen. Da gibt's sehr stylische Momente. Ja, Kevin Garnett spielt mit, der auch irgendwie großartig spielt und eine interessante Rolle hat in dem Film. Dieser Basketballbezug hat mir dann natürlich auch gefallen. Und dann gibt's einige wirklich so beengende, sage ich mal, weil es auch im wahrsten Sinne des Wortes so ist, Szenen, die so gut eingefangen sind, dass sie wirklich dich auch an den Bildschirm fesseln. Und gleichzeitig ist es eben so ein sehr, durch auch gerade die Anfangsszene, so ein sehr, sehr interessante Darstellung, ja, eben wie, ja, auch wie Reichtum eben auf der Welt gehandhabt wird, wie man damit umgeht und wie er von einem Ort zum anderen fließt und worauf der basiert. Und ja, aber ich will gar nicht zu viel sagen, denn wie gesagt, wir haben in der allerersten Folge von The Fast Break Club bereits über den Film gesprochen. Also wenn ihr die noch nicht kennt und uns darüber reden hören wollt, auch nochmal mit mehr Fokus auf das Basketballerische, dann könnt ihr ja Folge 1 nochmal euch anhören.
Da ist auf jeden Fall ein sehr guter Hinweis. Ja, also bei Uncut Gems, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich damals gesagt habe. Also ich fand ihn, wie gesagt, auch sehr gut. Ich fand es einfach sehr, sehr anstrengend und das soll er ja offensichtlich auch sein. Und für mich ist es einfach persönliches Empfinden, das ist ein Film, der mich so, ja, anwidert ist übertrieben, aber so der einem so ein schlechtes Gefühl eigentlich gibt. Dass ich den nicht, also ich kann appreciaten, dass das ein sehr guter Film ist, aber ich kann den nicht zu meinem Lieblingsfilm erklären. Das ist aber so einfach nur meine Herangehensweise an so eine, an sowas.
Ja, ist ja auch völlig legitim. Der ist ja auch, also schaut euch den, vor allem wenn ihr Basketball guckt, muss man sich den eigentlich anschauen, finde ich, weil einfach Kevin Garnett mitspielt, das reicht irgendwie schon. Und er spielt auf jeden Fall besser als Michael Jordan in Space Jam oder so.
Ah, ja.
Und ja, einfach, die Safeties haben einfach eine eigene Art, so eine sehr moderne, aber gleichzeitig ja auch sehr, sehr roughe Art, Filme zu machen, die auch so, weiß nicht, Stil, so einen sehr stylischen Aspekt, aber auch eben mit so einem Realismus verbinden, die ja auch perfekt zu New York irgendwie passt. Und was da manchmal für Szenen geschaffen werden, war schon sehr beeindruckend. Und das fügt sich halt da alles perfekt ein. Da wurde auch jahrelang am Drehbuch gearbeitet, auch extra auf Kevin Garnett nochmal angepasst, weil man vorher auch irgendwie Kobe Bryant haben wollte oder so für die Rolle. Und dann hat man das alles nochmal angepasst auf die Daten, wann die Spiele waren. Weiß ich, wusste ich jetzt nicht, als ich den Film gesehen habe, macht es dann im Nachhinein aber für mich auch immer ein bisschen interessanter. Aber ich finde, das merkt man auch, dass alles irgendwie aus einem Guss kam und der Film, also wenn man mal wirklich 2 Stunden an die Leinwand gefesselt oder an den Bildschirm gefesselt sein möchte und gleichzeitig ikonische Szenen und irgendeinen sehr intelligenten Film sehen möchte, der zwar sehr anstrengend sein kann, aber auf jeden Fall nicht langweilig oder so, dann sollte man sich Uncut Gems auf jeden Fall anschauen.
Ja, auf jeden Fall eine unbedingte Sehempfehlung. Und eine Hörempfehlung für unsere erste Folge.
Genau. Das hat aber jetzt keine Rolle gespielt. Nicht nur deswegen habe ich ihn auf die 1 gepackt.
Nee, klar. Ja, gut, dann haben wir es ja doch hinter
Gut.
uns gebracht. Was haben wir jetzt im
Dann haben wir es
Endeffekt?
hinter. Das ist ja schon lange, ne?
Ja, sind fast, ja, eine Stunde 15 haben wir, glaube ich. Ungefähr.
Ja, dann.
Aber ist noch
Ja, soll
gerade
ich
okay.
nochmal, ja, soll ich nochmal, ich kann ja nochmal, wir wollten ja eigentlich noch ein paar Filme, obwohl ich, das können wir auch sein lassen, ne?
So ein paar Honorable Mentions vielleicht. Ja, also
Ja,
meine wären eh
also.
nur Uncut Gems und die Känguru-Chroniken gewesen und die Känguru-Chroniken auch nicht für den Film, sondern ja, für das Werk, auf dem der basiert. Von daher.
Ja, okay. Ja, ich habe ja da Five Bloods schon angesprochen bei Netflix gucken. Corpus Christi war ein sehr cooler polnischer Film. Dark Waters war noch sehr cool, den sollte man sich auch angucken mit Mark Ruffalo, der als Anwalt so einen Chemieskandal in den USA aufdeckt und der, glaube ich, sehr wichtig ist und auch sehr beeindruckend. Ja, und sonst Family Romance LLC, aber den guckt eh keiner an von Werner Herzog. The Invisible Man war noch cool. Ein ganz cooler Action-Thriller, der auch Spaß macht. Und ja, sonst hatte ich ja schon noch ein paar genannt. Sound of Metals, Last Black Man in San Francisco. Aber naja, wir sind ja jetzt auch schon gut bei über einer Stunde angekommen.
Ja.
Deswegen müssen wir jetzt auch nicht noch zu viel
Aber
darüber
wenn
sprechen.
man generell was über gute oder weniger gute Filme erfahren will, dann kann man ja dir theoretisch auf Letterboxd folgen.
Das geht natürlich. Ich kann ja mal. Ich verlinke den Account mal in der Beschreibung, falls jemand Letterboxd hat und jemand neuem folgen will, dann stelle ich mich gerne dafür zur Verfügung.
Könnte für den einen oder anderen ja vielleicht wirklich interessant sein.
Ja, und Letterboxd, wer es nicht kennt, das ist so ein Portal, wo man ja Filme bewerten oder auch einfach nur so ein Filmtagebuch führen kann, aber auch viele Reviews, also man kann auch Reviews schreiben und es ist quasi so ein soziales Netzwerk für rein für Filme, was aber sehr schön gestaltet ist und mache ich. Wir werden leider nicht von denen bezahlt, aber ich mache trotzdem Werbung.
Gut.
Okay.
Wir können ja noch ganz kurz einen kleinen Ausblick wagen. Also nächste Woche beginnt ja dann tatsächlich, um mal den harten Cut zurück zum Basketball zu schlagen, die neue NBA-Saison. Und dann werden wir natürlich uns wieder mit Basketball beschäftigen. Genau, also genau in einer Woche ist Tip-Off für die Opening Night und dann werden wir mal überlegen, wie wir an die Sache rangehen. Aber wir werden dann ja zum ersten Mal eine Saison vollkommen covern können von Anfang bis Ende. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf und ich glaube, es wird auch wieder sehr spannend und wird wieder viel zu reden geben.
Ja, ich denke, wir werden so ein bisschen einfach Entwicklungen uns angucken, vielleicht mal auf einzelne Teams vielleicht genauer gucken, auf unsere Teams vielleicht auch. Dann wird es irgendwann wieder Predictions für die Playoffs geben und so. Und mal gucken, was so in der Zwischenzeit geht. Ihr könnt ja auch mal sagen, ob ihr das jetzt interessant fandet, wenn wir auch mal nur über Filme reden. Ich fand es auf jeden Fall cool. Das kann man ja sonst auch mal dazwischen schieben. Die Saison hat ja oft auch mal irgendwann so nach dem All-Star-Weekend so einen kleinen Durchhänger, wo man auch mal vielleicht über andere Sachen reden kann, aber könnt ihr ja uns gerne mal bei Instagram Bescheid sagen, ob ihr das denn interessant fandet.
Genau. Ja, alles klar. Gut.
Okay.
Dann würde ich
Ja.
sagen, verabschieden wir uns an der Stelle und sagen, macht es gut, haut rein.
Ciao.
NBA basketball.